Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Koalitionsvertrag und die Kultur. Der Verleger Siegfried Unselt und seine Mitgliedschaft in der NSDAP. MeToo und die französische Kulturszene. Und der Choreograf Martin Schlepfer und sein Abschied aus Wien. Die Spannung, die stieg mit jedem Tag, zuletzt mit jeder Stunde. Und nun ist es soweit, der Koalitionsvertrag steht. Was da drin steht, gerade auch in Bezug auf die Kultur, das möchte ich nun mit meinem Kollegen Wladimir Balzer besprechen. Er ist zugeschaltet, Herr Balzer, guten Abend.
Guten Abend.
Der Vertrag, 144 Seiten stark. Welchen Stellenwert hat denn die Kultur in diesem Koalitionsvertrag?
Es sind 4 Seiten von 144, das sind 3%. Ist aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass Kultur und Medien insgesamt nur 0,5% des Gesamthaushalts in Deutschland einnehmen. Also in dieser Hinsicht sind die 4 Seiten für die Kultur und dann kommen noch 2 für die Medien dazu. Gar nicht so schlecht. Was man vor allem sieht, ist eine selbstbewusste Kulturpolitik des Bundes. Nicht nur eine Ergänzung der Länder, die sind nun mal rein verfassungstechnisch natürlich zuständig in erster Linie, aber eben wirklich selbstbewusst, selbstgestaltend und ein bisschen Poesie, danach sucht man ja auch manchmal in Koalitionsverträgen, ist auch noch dabei, da steht der Satz, unsere Kultur ist das Fundament unserer Freiheit. Und das heißt, wenn man dann weiterliest, tatsächlich die Förderung der Kultur und die Schaffung der Bedingungen, dass sie florieren kann. Das ist der Kern von diesen 4 Seiten, wo es wirklich im Kern um die Kultur geht.
Also durchaus selbstbewusste Formulierung in diesem Koalitionsvertrag. Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte nun?
Also vieles war auch schon bekannt und das ist auch jetzt weiter im Koalitionsvertrag tatsächlich festgelegt, nachdem das Arbeitspapier vor 2 Wochen ja geleakt worden ist. Da steht jetzt weiter drin, die Förderung der Filmwirtschaft mit Steueranreizen und Investitionsverpflichtungen für Streamingdienste. Dann gibt es eine strukturelle Verlagsförderung, die wird zumindest geprüft. Das ist ja auch nicht so ganz einfach, das zu tun. Bemerkenswert. Kampf gegen Antisemitismus ist ein wichtiger Punkt, der natürlich den Kulturbetrieb schon seit Jahren herausfordert. Und hier steht der Satz im Koalitionsvertrag, wir fördern keine Projekte, die antisemitische Ziele verfolgen. Das könnte eine Vorlage für eine Antisemitismusklausel sein, wenn es um die Förderung geht, wird aber so explizit nicht gesagt. Hier steht weiter, dies werden wir durch rechtssichere Förderbedingungen und Eigenverantwortung sicherstellen. Wird man also noch sehen, wie das konkret ausgestaltet wird. Das ist ja natürlich wichtig für die Kulturszene. Dann eine systematischere Förderung der freien Szene. Da gab es ja massive Ausfälle im letzten Haushalt, auch darüber haben wir berichtet. Das soll also systematisiert verbessert werden, kontinuierlicher sein. Mindestgagen für Künstler bei Bundesförderung, das ist so eine klassische Forderung der SPD, ist hier mit drin. Förderung von Bibliotheken, dass sie zum Beispiel am Sonntag öffnen können. Förderung von Kultur im ländlichen Raum, das ist wieder eher etwas, wo die Union sich eingebracht hat. Ein Einsatz für Vielfalt. Erinnerungskultur, auch ganz wichtig in diesen 4 Seiten. Da geht es eben auch um ein erinnerungspolitisches Konzept, was ja in der Ampel noch gescheitert ist unter Claudia Roth. Jetzt soll es gemeinsam mit den Gedenkstätten auf Augenhöhe entwickelt werden. Außerdem, das ist natürlich auch wieder eine klassische Unionsforderung, eine Sicherung des kulturellen Erbes, etwa der Heimatvertriebenen und auch Unterstützungen für die Clubkultur und für Games.
Also Handschriften von SPD und CDU sind durchaus zu identifizieren, so wie Sie es schildern, Herr Balzer. Sie hatten ja hier in Fazit vor 2 Wochen das Papier der entsprechenden Arbeitsgruppe vorgestellt, das ja geleakt wurde. Sie hatten es schon erwähnt. Was hat sich denn seitdem verändert? Was ist weggefallen? Was ist vielleicht auch dazugekommen?
2 Sachen sind raus. Eins davon ist kein wirkliches Wunder, nämlich Staatszielkultur. Das ist ja etwas, was die SPD immer haben wollte, nämlich, dass Kultur ins Grundgesetz kommt. Dass dort dann stehen würde, etwa ein Satz, der Staat fördert die Kultur. Das ist wieder rausgegangen, das wollte die Union nicht und da hat sie sich durchgesetzt. Sie hätte ja natürlich auch einige Konsequenzen womöglich gehabt. Womöglich hätten sich unter bestimmten Umständen Kultureinrichtungen darauf berufen können, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Das ist wieder raus. Und was auch rausgegangen ist, was durchaus verwunderlich ist, das ist so ein bisschen aus dem Bereich der Medien, nämlich der Erlass der Mehrwertsteuer für Zeitungen, print oder digital. Das war ja ursprünglich drin in diesem Arbeitspapier. Im Moment sind es 7%. Das sollte auf 0 gesetzt werden, wäre aber sehr teuer geworden. Das ist wieder rausgefallen. Was neu drin ist, was nicht im Arbeitspapier damals war, was jetzt im Vertrag aber steht, ist eine explizite Förderung von Minderheiten. Und zwar Dänen und Sorben. Das ist nicht so wirklich neu. Bemerkenswert ist, dass Sinti und Roma jetzt als Minderheit auch in diesem Papier auftauchen, in diesem Koalitionsvertrag und eben auch gefördert werden sollen, auch mit ihrer ganz spezifischen Kultur. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und was auch drin geblieben ist, wo ich gedacht hätte, die Union würde es vielleicht rausverhandeln, ist eine Abgabe von Online-Plattformen, die Medieninhalte nutzen. Das betreffe einen großen Teil kommerzieller Plattformen, die eben journalistische Inhalte nutzen, um Werbeeinnahmen zu generieren, ohne Abgaben dafür zu zahlen. Das soll zumindest geprüft werden. Hätte auch weitreichende Konsequenzen, auch europäisch. Also da sind ein paar Dinge reingekommen, ein paar Dinge auch rausgefallen und einige drin geblieben, ja, wo man durchaus sagen kann, bemerkenswert.
Da möchte ich natürlich eine Personalie ansprechen, die uns besonders interessiert. Wer wird denn nun Kulturstaatsministerin oder Kulturstaatsminister? Gibt es da Hinweise?
Es läuft alles auf einen Namen hinaus, nämlich Joe Ciallo, der Kultursenator in Berlin von der CDU. Aber das ist weit von sicher. Vielleicht sollte man erst einmal sagen, dass es kein eigenständiges Kulturministerium geben wird. Das ist ja auch etwas, was die SPD zum Beispiel immer wollte, was auch schon gar nicht mehr in diesem Arbeitspapier vor zwei Wochen drin war. Was aber eigentlich die SPD immer wollte, das wird nicht passieren. Es wird also auch diesmal wieder Teil des Kanzleramtes sein. Und auch andere Dinge, die, sag ich mal, so kulturartverwandt sind, wie Bildung und Digitales, die werden auch ganz anders gelagert in dieser neuen schwarz-roten Regierung. Bildung war ja in der Ampel noch mit Forschung verbunden. Jetzt geht sie eher so ein bisschen unter in einem Monsterministerium mit Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und Digitales wiederum landet zusammen mit der Staatsmodernisierung mehr beim Thema Effektivität und nicht bei Inhalten und Formen, die sich aus dem digitalen Wandel ergeben. Also KI, Social Media, Suchmaschinen, Urheberrecht. Aber wie gesagt, das Kulturstaatsministerium als solches bleibt, obwohl Ministerium ist eigentlich der falsche Ausdruck, es ist eher der oder die Beauftragte für Kultur und Medien. Und es gab zumindest heute eine Stelle von Friedrich Merz, dem vermutlich nächsten Bundeskanzler, wo er auch dieses Thema erwähnt hat.
Mir persönlich war wichtig, dass wir zwei Aufgaben haben in der Union, die wir ausfüllen. Das eine ist das Staatsministerium oder den oder die Staatsministerin für Kultur und Medien. Und zum Zweiten, das ist eine Zusage aus dem Wahlkampf, die ich einhalte, dass wir einen Staatsminister oder eine Staatsministerin für Sport und Ehrenamt bekommen. Und die Person wird es im Kanzleramt geben. Dazu das Thema Kultur und Medien, was aus meiner Sicht enorm wichtig bleibt.
Also dann ist schon mal klar, die SPD ist aus dem Thema raus. Carsten Borster wurde da ja gehandelt, der Kultursenator von Hamburg, der wird es ganz sicher nicht. Es wird jemand von der CDU, wie gesagt, Joe Ciallo könnte es sein, ein Mann, der aber schon durchaus vor einigen Problemen steht, weil er in der Berliner Kultur massiv kürzen musste, da viel Vertrauen verloren hat, auch Porzellan zerschlagen hat. Der andere Name, Christiane Schenderlein, die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, wäre eine Alternative. Aber im Moment verdichten sich die Gerüchte, wie gesagt, ich betone Gerüchte, darauf, dass es tatsächlich Joe Ciallo wird. Wenn er es wird, dann wird er viel Vertrauen wieder aufbauen müssen in der Kulturszene.
Die Kultur im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Wladimir Balzer, Dankeschön.
Gerne.
Was haben Günter Grass, Siegfried Lenz, Walter Jens, Martin Walser, Peter Wapnewski, Walter Höllerer und Dieter Hildebrandt gemeinsam? Sie waren Mitglied der NSDAP und kaum einer hat's zunächst gewusst. Und nun kommt ein weiterer prominenter Name auf diese Liste, Siegfried Unselt, der legendäre Chef des Surkamp Verlages. Der Historiker Thomas Gruber hat die Karteikarte in der NSDAP-Mitgliederkartei gefunden und darüber in der Zeit ausführlich berichtet nun. Wie ist diese Enthüllung zu bewerten? Ist es vielleicht gar keine Enthüllung, sondern nur eine wichtige Meldung? Darüber möchte ich nun mit meinem Kollegen Michael Köhler sprechen. Er hat als Literaturkritiker Siegfried Unselt mehrfach persönlich erlebt und ist jetzt am Telefon. Herr Köhler, guten Abend.
Grüß Sie, Herr Rülke.
Siegfried Unselt, ein Mitglied der NSDAP, auch er also. War das für Sie eine Überraschung?
Nein. Überhaupt nicht. Wer sich dafür interessierte, konnte das schnell rausbekommen. Siegfried Unselt, der ein stattlicher Mann war, hat gerne erzählt, dass er täglich in Frankfurt morgens schwimmen geht, weil ihn das sozusagen an ein lebensrettendes Erlebnis erinnerte, nämlich, dass er 1944 durchs offene Meer auf der Krim rausgeschwommen ist, auf der Flucht vor den Russen und dann aufgenommen wurde von einem deutschen Schnellboot. Und dann kann man sich natürlich fragen, was macht er auf der Krim 1944? Er war natürlich als kleiner Pimpf 1924 in Ulm geboren, erstmal in der HJ 1933, das ist noch nichts Besonderes. Und dann hat er seine Mitgliedschaft im Juni beantragt 1942 und ist dann zum 1. September 1942 NSDAP-Mitglied geworden. Dass er das nicht offensiv kommunizierte, wenn man ihn begrüßte und dann sagte er nicht, guten Tag, mein Name ist Unselt, ich war übrigens NSDAP-Mitglied. Mhm. Ich glaube, das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen.
Lassen Sie uns mal, Herr Köhler, das Thema aus unserer Perspektive beleuchten. Grasslenz, Walser, Jens, Hildebrand, warum war denn die kritische Öffentlichkeit offenbar jahrzehntelang nicht wirklich kritisch, nicht hartnäckig genug? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Ja, es ist natürlich die Entzauberung von intellektuellen Instanzen. Sie müssen denken, das war natürlich das kritische, linke, gute Gewissen, die genannten Literaten, die Sie gerade genannt haben. Siegfried Unsel ist aber noch mal ein paar Jahre älter. Und er ist natürlich der Verleger, der 1952 Lektor im Surkamp Verlag wird und dann diesen Verlag zum Hausverlag der kritischen bundesrepublikanischen Öffentlichkeit macht. Es ist der Hausverlag der kritischen Theorie und der geistigen Wiedergutmachung, der Verlag, in dem Brecht und Benjamin erschienen sind. Und diese Geschichte hat natürlich etwas von einer Entzauberung einer intellektuellen Instanz. Sie und ich, wir lieben Helden, wir lieben unbefleckte Helden. Und jetzt haben wir einen Helden mit NSDAP-Mitgliedskarte. Wir wussten das, aber das ist der Wert dieses Beitrags von Historiker Gruber. Er hat es verifiziert, indem wir jetzt die Mitgliedskarte haben.
Ich hatte es gesagt, Sie haben, Herr Köhler, Siegfried Unsel mehrfach persönlich erlebt. Ja. Wenn Sie Ihr Erleben jetzt mit dieser Meldung abgleichen, ändert das Ihre Sicht auf diese Person, auf diese Persönlichkeit, Siegfried Unsel?
Nein, ich muss in gewisser Hinsicht an meinen fast gleichen alten Vater denken. Sehr gefasst. Leute, die bei der Wehrmacht waren, die sind nicht auf der Krim gewesen aus Urlaubsgründen. Die Frage ist, kann man ihm Verbrechen nachweisen? Und wenn ich das richtig beurteile, kann man das nicht tun. Es geht hier um das vom Beitritt wissen, wie Gruber sagt. Das war bei Grass, bei Lenz, bei Walser, bei Habermas der Fall. Oder vom Beitreten wollen. Und natürlich, er wollte beitreten. Sein Vater wird das von ihm erwartet haben. In der Zeit nichts ungewöhnlich für einen, der 1933 9 Jahre alt war und 1942 kurz vor dem Abitur stand.
Der legendäre Surkamp-Verleger Siegfried Unsel war Mitglied der NSDAP. Der Historiker Thomas Gruber hat seine Recherche in der Zeit ausführlich dargelegt. Für uns, für Fazit, eingeordnet hat diese Meldung Michael Köhler. Ich danke Ihnen, Herr Köhler. Guten Abend.
Tschüss, Herr Wölke. Danke.
Im vergangenen Jahr, im Mai, wurde in Frankreich eine Kommission gegründet, die sexuelle Gewalt und Übergriffe in der Kulturbranche aufarbeiten sollte. Die Kommission sollte unter anderem die Film- und Modebranche sowie die Kunstszene unter die Lupe nehmen. Hintergrund sind zahlreiche MeToo-Vorwürfe, unter anderem in der französischen Filmbranche. Wir haben in Fazit darüber mehrfach berichtet. Die Kommission hat inzwischen ihre Arbeit beendet und heute nun den Bericht veröffentlicht. Aus Paris unsere Korrespondentin Christiane Kess.
Ein System, das sexualisierte und moralische Gewalt in der Kulturbranche fördert, das haben Erwan Balanant und 30 weitere Abgeordnete entdeckt. Balanant ist Berichterstatter der Parlamentarischen Untersuchungskommission. Über Monate haben der Zentrumspolitiker und die anderen Parlamentarier mit 350 Persönlichkeiten aus der Film-, Schauspiel- und Medienwelt, der Mode- und Werbungsbranche gesprochen. Mehr als 300 Seiten umfasst der bedrückende Bericht über erniedrigende Witze und Bemerkungen, sexuelle Aggressionen, Vergewaltigungen und misshandelte Kinder. Sandrine Rousseau ist Vorsitzende der Kommission. Die Grünen-Politikerin beschreibt im Radiosender France Inter die Aussagen der Zeuginnen. Die Opfer sind zitternd zu uns gekommen, zitternd wie Blätter. Wir hatten sie oft vorher 4-5 Mal am Telefon, um zu erklären, wie alles ablaufen wird. Manche wollten absagen, sind dann aber schließlich doch gekommen. Sehr oft hatten sie einen geschriebenen Text dabei, weil sie sich nicht vorstellen konnten, ihre Gefühle zu kontrollieren ohne diesen schriftlichen Text. Die Schauspielerin Agathe Pujol berichtete über ihre frühen Jahre am Theater, über eine versuchte Vergewaltigung, über Arbeiten ohne Bezahlung, über die Einsamkeit und die Flucht in den Alkohol. Der wurde an der Theaterbar an alle ausgeschenkt, egal welches Alter. Aus dem Bericht spricht auch die allgemeine Härte des Geschäfts. Schauspielerinnen wird gesagt, das sei kein Beruf für Schwache. Ein Regisseur will eine 15-jährige Darstellerin unter Schmerzen filmen, nachdem sie sich an der Hand verletzt hat, denn das sei eine starke Szene. Die Schauspielerin Judith Godrèche, auf deren Aussage hin die Untersuchungskommission ins Leben gerufen wurde, bestätigt: Das Problem ist, dass wir in einem Beruf sind, in dem man uns sagt, das ist keine Arbeit, das ist eine Leidenschaft. Das Kino ist eine große, inzestuöse Familie. Der Machtmissbrauch ist der gleiche wie in der Kirche oder den Schulen. Erwan Balanant bezeichnet den Kulturbetrieb als Maschine, um Talente zu zermalmen. Als Gründe sieht er prekäre Arbeitsverhältnisse und und die Sorge, den Job zu verlieren, wenn man über Missstände spricht. Es gibt diesen Kult um Talent. Wir verzeihen dem Genie alles. Es gibt in Frankreich eine kulturelle Sonderstellung und die darf nicht verdorben werden. Und wir haben eine gewisse Anzahl von Männern und Frauen, die Talent haben, wichtig sind, manchmal viel Macht besitzen und diese missbrauchen. In einem hierarchischen Milieu, in dem man unter sich bleibt. Alle kennen sich und keiner spricht. Damit sich das ändert, schlagen die Abgeordneten fast 90 Maßnahmen vor, darunter ein Verbot sexualisierter Darstellungen von Minderjährigen mit nur wenigen Ausnahmen. Bei künstlerischen Darstellungen von Minderjährigen soll außerdem ein gesetzlich Verantwortlicher dabei sein. In der Strafprozessordnung sollen Arbeitgeber verpflichtet werden, sexualisierte Gewalt zu melden. Intime Szenen wollen die Parlamentarier flankieren lassen durch, wie es heißt, detaillierte Klauseln im Vertrag und die Möglichkeit für Darsteller, sich an einen speziellen und dafür ausgebildeten Koordinator zu wenden. Der Bericht empfiehlt unter anderem auch, dass Castings nur tagsüber und in professionellen Räumen stattfinden dürfen und nicht in Hotelzimmern oder privaten Wohnungen. Nacktszenen sollen sie ausschließen. Judith Godrèche bestätigt. Beim Casting ist man allein im Zimmer mit einem Regisseur oder einer Person, die ein Komplize sein kann. Gerade ein Kind darf hier nicht allein sein. Das Kräfteverhältnis ist dermaßen unausgeglichen. Hinzu kommt die Aura des Regisseurs, der Wunsch, einen Film zu machen und das, was das Kino für die Gesellschaft bedeutet. Die Abgeordnete Sandrine Rousseau nennt das Beispiel einer anderen französischen Schauspielerin. Sarah Forestier erzählt, dass man von ihr mit 15 in einem Casting verlangt hat, ein Ei in ihre Vagina zu stecken, um zu wissen, ob sie dazu fähig ist. Obwohl in dem Film keinerlei derartige Szene vorkommt, das ist absolut skandalös und völlig untragbar. Hervé Ballanant verspricht, die Vorschläge des Berichts seien nur der erste Schritt, um einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Arbeit habe erst begonnen. Judith Godrèche betont, es ist jetzt wichtig, dass dank dieses Berichts die Politik das Thema aufgreift und dass dann niemand mehr sagen kann, wir haben nichts gewusst.
Gewalt in der französischen Kulturbranche. MeToo, ein Bericht der Untersuchungskommission. Christiane Kess berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Auf der Shortlist für den International Booker Prize stehen diesmal ausschließlich Autoren und Autorinnen, die zum ersten Mal nominiert werden. 5 Romane und eine Sammlung von Kurzgeschichten schafften es in die engere Wahl für den Preis. Er würdigt Werke aus aller Welt, die ins Englische übersetzt und in Großbritannien oder Irland veröffentlicht worden sind. In der aktuellen Endrunde überwiegen die europäischen Stimmen, aber zum ersten Mal ist ein Buch vertreten, das in der Sprache Kanaresisch geschrieben wurde. Sie ist vor allem in Südindien verbreitet. Der Gewinner oder die Gewinnerin des International Booker Prize wird im Mai in London bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr ging der Preis erstmals nach Deutschland an die Autorin Jenny Erpenbeck für ihren Roman Kairos und den Übersetzer Michael Hofmann. Fast 14 Jahre liegen die rechtsextremen Attentate auf der norwegischen Insel Utøya und im Regierungsviertel in Oslo mit 77 Toten inzwischen zurück. Die Bilder von Jugendlichen, die sich aus einem Sommercamp der Arbeiterjugend schwimmend von der Fjordinsel zu retten versuchten, gingen um die Welt. Nun hat der Vorschlag des norwegischen Künstlers Matthias Faltbakken den Wettbewerb um die neue Gedenkstätte für den Terror vom 22. Juli 2011 gewonnen. Die Gedenkstätte werde ein zentraler Bestandteil des neuen Regierungsviertels in Oslo sein, teilte die Jury mit. Matthias Faltbakken ist einer der bekanntesten bildenden Künstler Norwegens. Er hat auch mehrere preisgekrönte Romane veröffentlicht. Sein Vorschlag wird als quadratische Skulptur beschrieben, die aus einem Stahlgerüst mit 2 Wartvögeln und Strohhalmen besteht. Nach Ansicht des Künstlers wird das Mahnmal als Brücke zwischen Utøya und dem Regierungsviertel fungieren. Die Namen der 77 getöteten Menschen werden ebenfalls in der Skulptur zu lesen sein. Die Münchner Synagoge an der Reichenbachstraße ist eine der wenigen Synagogen weltweit, die im Bauhausstil errichtet wurden. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz und soll nach langer Sanierung in diesem Jahr wieder eröffnet werden, und zwar im ursprünglichen Zustand von 1931. Nun hat der Verein zur Wiederherstellung der Synagoge Stoffe einer prominenten jüdischen Bauhauskünstlerin bekommen. Die handgewebten Textilien der Künstlerin Gunther Stölzel, die 1897 in München geboren wurde und 1983 in der Schweiz starb, sollen künftig den Tora-Schrein schmücken. Sie sind ein Geschenk ihres Enkels Ariel Aloni, der in New York lebt und zur Übergabe nach München gekommen war. Die Vorsitzende des Vereins Synagoge Reichenbachstraße, Rachel Salamander, sprach von einem unglaublichen Glücksfall, mit dem sich nun ein Kreis schließe. Ein Tuch in blau-gelbem Blockmuster diene bereits als Vorhang für den Toraschrein in der Ostnische. Pippi, Thomas und Annika, die Villa Kunterbunt, Herr Nilsson und das Pferd. Es gibt wohl kaum ein Kind, das hierzulande die Geschichte der schwedischen Autorin Astrid Lindgren nicht kennt. In diesem Jahr wird das Werk 80 Jahre alt und es wurde nun in die 80. Sprache übersetzt, und zwar ins nigerianische Pidgin. Auftraggeberin war die schwedische Botschaft in Nigeria, schreibt der Sweden Herald. Während ihres jüngsten Besuchs in Nigeria überreichte die schwedische Kronprinzessin Victoria dem Direktor einer Schule ein Exemplar von »Kennst du Pippi Langstrumpf?« Der Geburtstag von Pippi wird traditionell am 21. Mai gefeiert.
5 Jahre lang war Martin Schlepfer der vielfach ausgezeichnete Choreograf, Staatsopern-Ballettdirektor in Wien. Und nun geht diese Zeit in einem emotionalen Moderato zu Ende, könnte man sagen. Schlepfer und das Wiener Tanzpublikum, das war alles andere als eine ganz große Liebe. Am Abend die letzte Schlepfer-Premiere mit der Wiener Kompanie. Grundlage eine Bekenntnismusik von Peter Tschaikowski, seine Herzschmerz-Sinfonie Pathetik. Wiebke Hüster hat für Fazit die Premiere gesehen und ist jetzt live aus Wien zugeschaltet. Frau Hüster, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Da Schlepfer seine Programme ja immer auch dramaturgisch ziemlich ausgeklügelt aufbaut, wollen wir vor dem großen pathetischen Finale zunächst über die ersten beiden Stücke des Abends sprechen. Divertimento Nummer 15 von Mozart, ein duftiges neoklassizistisches Ballett von Georges Balanchine von 1956 und Summer Space von Merce Cunningham mit Klaviermusik von Morton Feldman. Aus welchen ästhetischen Gründen hat denn der Ballettdirektor Schlepfer diese Stücke aufs Programm gesetzt? Was signalisiert er damit?
Ja, er zeigt eigentlich zwei große Wege in die Abstraktion in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Einmal nimmt ein Choreograf sozusagen sich auch die Freiheit, historische Musik zu verwenden, keine zeitgenössische. Und sein Kollege Merce Cunningham hat ja sein ganzes Leben lang mit Zeitgenossen gearbeitet und choreografierte hier mit Musik von Morton Feldman, Balanchine mit Mozart, was für Balanchine auch echt selten ist. Er hat nur 2 Mozartstücke choreografiert. So, aber das eine ist der Weg mit den Spitzenschuhen in die Neoklassik. Der Weg, der aus Russland kommt, von der Wiege des Tanzes, wollte ja Balanchine den Tanz in die Abstraktion, in seine neue Heimat nach Amerika überführen. Cunningham kam ja von da, war ja New Yorker, also ist nach New York gezogen, lebte schon ein paar Jahre da, als er dann angefangen hat zu choreografieren, war ein Mensch der Metropole, der Großstadt und hatte sozusagen nicht das Gefühl, dass er sich etwas anverwandelt. So, das ist ein Barfußtanz für eine kleine Besetzung, 6 Leute. Und Balanchine stellt dagegen eine geradezu barocke, kristalline Schönheit und Struktur und formuliert sozusagen die Elemente, die wir aus den großen, großen Balletten des 19. Jahrhunderts kennen, in die Abstraktion um. Heißt, er hat zum Beispiel ein total schönes Corps de Ballet, das aus 8 Frauen besteht. Und die stehen hier aber gar nicht nur dekorativ sozusagen herum und rahmen mehr oder weniger die Solisten ein. Das sind 5 Frauen und 3 Männer. Nein, die kommen immer wieder als ganz eigenständige Akteure zusammen, wie so eine eingeschworene Gemeinschaft, eine Frauengruppe auf die Bühne und sind genauso wichtig wie die Solisten im Grunde genommen. Und das sind alles so Dinge, die so interessant sind, nachzuvollziehen. Ja. Also was die Moderne mit dem Tanz auf diesen beiden unterschiedlichen Wegen gemacht hat. Und das kontrastiert er eben damit. Einerseits, finde ich ganz interessant, macht er sozusagen von Balanchines Stück, zieht er den Schluss, Schlepfer jetzt, dass er ja auch eine Musik nehmen kann, die nicht unserer Zeit entstammt, sondern in diesem Fall Tschaikowski, auch niemals für Tanz choreografiert ist. Andererseits versucht er, glaube ich, ganz stark diesem amerikanischen, heiteren, diesem Optimismus auch aus den 50er Jahren. Jetzt irgendwie so das Tanztheatererbe, die deutsche Schwere, obwohl er Schweizer ist, aber ich nenne es jetzt mal die deutsche Schwere, also den deutschen Expressionismus sozusagen zusammenzuführen mit dem, was ihm in der Neoklassik gefällt.
Also
das
ein ganz,
ist der Versuch.
Also ein ganz starker Auftakt, so wie Sie es schildern, Frau Höster. Nun zum großen Schlepperfinale in Wien beim Staatsopernballett, seine Choreografie der Pathetik. Und als Schlepfer Tschaikowskis Dornröschen choreografierte, war das in Wien wahrlich kein Erfolg. Jetzt also die emotionale Achterbahnfahrtenmusik der Sinfonie von Tschaikowski. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt mit den Wiener Philharmonikern. Also in dieser Musik ein großes Schwelgen und Schmachten. Ist denn Martin Schlepfer, Frau Hüster, mit der Pathetik jetzt ein Wurf gelungen?
Ja, Sie haben ja schon gesagt, es ist eine Bekenntnismusik. Und man muss sagen, das Orchester der Wiener Staatsoper unter Christoph Altstädt hält das streng zusammen. Also die musikalische Aufführung an diesem Abend ist sozusagen trockener, möchte ich fast sagen, konzentrierter, pointierter, als das, was dann Schlepfer dazu macht. Ich glaube, ich kann es verstehen, wenn man ihm folgt und sagt, ja, das ist ja ein ganz großer Wurf. Also ja, versucht er wirklich die Synthese, er ist ja ein großer Fan der Neoklassik von Hans von Mahnen und hat ja auch immer wieder auf Spitze choreografiert. Hier stellt er jetzt sozusagen in manchen Soli von einer Frau, das muss man sich immer vorstellen. Also das Orchester gibt alles und Tschaikowski mit ihnen sozusagen. Und dann steht da eine Frau in einem niedlichen Kleid, barfuß auf der Bühne und tanzt Wahnsinnsgefühle, geht dann auf die Knie, streckt Beine, Arme aus, reckt sich, sucht nach irgendwas, hat Sehnsucht nach irgendwas und man denkt so, es darf nicht wahr sein, das ist ja Isadora Duncan wiederbelebt. Also auf mich wirkt das total konventionell, wie ein Anachronismus. Ich habe auch lange nicht mehr Pas de Deux gesehen. Ich war jetzt auch länger nicht in einem Stück von Martin Schlepfer, wo die Frauen so altmodisch eingesetzt werden. Dauernd müssen sie den Männern in die Arme fallen. Dauernd werden sie wieder weggetragen.
Ja.
Wenn sie Glück haben, sind die Männer liebevoll. Wenn sie Pech haben, sind das so brutalere Burschen, die dann einfach woanders wieder abstellen. Also ich will sagen, es ist wirklich, es ist ein komischer Mischmasch und ein totaler Anachronismus.
Also komisch jetzt nicht im Sinne von lustig, sondern von eher enttäuschend, so wie Sie es schildern, Frau Hüster. Jetzt lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurückblicken. 5 Jahre, das war ja weder qualitativ noch quantitativ eine Ära, glaube ich, kann man sagen. Warum geht denn Schlepfer nach so wenigen Jahren?
Ich glaube, die Stadt hat sich das gewünscht. Also, wie sagt man so schön, die Stadtgesellschaft, die das ging nicht. Das ging nicht zusammen. Und zum Teil, muss man sagen, ist es auch schade, weil Schlepfer hat auch gute Ansätze gehabt. Also zum Beispiel, wer in Europa, muss ich wirklich fragen, in Europa, macht uns weiter mit dem Werk von Balanchine vertraut, mit Cunningham? Wer schaut auf eine kluge kuratorische Weise in die Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts? Denn sonst können wir ja auch nicht in die Zukunft gehen. Also das ist ja eine Plattitüde, aber das wird ja im Repertoire von vielen großen Kompanien nicht mehr beherzigt. Als Kurator ist er eigentlich total interessant. Auch da vergreift er sich mal. Aber ich glaube, er hat es nicht verstanden, auf welche große Tradition er sich hier auch einlassen muss. Und an einem solchen Haus, wo man wirklich Nureyevs wunderschöne Klassikerversionen von Dornröschen, von Schwansee, von den Petit-Bar-Werken kennt, schätzt, liebt, da kann man nicht daherkommen und sagen, ich mache jetzt mal locker flockig hier so ein neues Dornröschen, das eben, denn das kann Schlepfer tatsächlich nicht. Er kann sich zwar in so Gefühlswelten hineinschmeißen, aber er kann eben kein Dornröschen auf eine Art und Weise choreografieren, die die Komplexität und den Reichtum bestehender Versionen übertrifft.
Nach 5 Jahren als Staatsopernballettdirektor verlässt Martin Schlepfer Wien. Seine letzte Choreografie für die Kompanie Tschaikowskis Pathetik. Live aus Wien war das Wiebke Hüster. Frau Hüster, Dankeschön. Zwei neue Filme wollen wir jetzt vorstellen, die ab morgen in die Kinos kommen. Zunächst zur italienischen Produktion Prima Donna, das Mädchen von morgen. Es ist ein Film über eine junge Frau, die in den 60er Jahren gegen eine frauenfeindliche Tradition aufbegehrt. Der Hintergrund: erst 1981 wurde in Italien ein Gesetz abgeschafft, das es Vergewaltigern ermöglichte, straffrei auszugehen, wenn sie denn ihr Opfer nach der Tat heiraten. Der Film Prima Donna, das Mädchen von morgen, basiert auf einem wahren Fall. Jörg Taschmann, worum ging es denn da?
Also der Film führt uns zurück in Sizilien der 1960er Jahre. Da haben eben die Kirche in so einem kleinen Ort in der Nähe von Palermo und die Mafia das Sagen. Und der Film beginnt mit so einer Marienprozession. Und dann trifft sich Lia, eine junge Frau, etwa 21 Jahre, mit Lorenzo. Lorenzo stammt aus einer einfachen Bauernfamilie. Er ist so der gut aussehende Sohn des örtlichen Mafia-Bosses. Aber er nimmt ihr gleich irgendwie was aus dem Haar, schmeißt es weg, sagt ihr, du wirst nicht mehr arbeiten gehen. Also ist gleich so wahnsinnig arrogant, dass sie diesen Mann eigentlich nie wiedersehen möchte. Und daraufhin entführt er sie zusammen mit Freunden, sperrt sie ein, vergewaltigt sie. Und nun soll eben diese übliche Zwangsheirat stattfinden und die Wogen wieder glätten, aber die junge Frau wehrt sich und dann kommt es zu einem Prozess, dem ersten übrigens, den es jemals in Italien gab.
Also eine authentische, eine wahre Geschichte, die dem Film zugrunde liegt, Regie geführt hat, Marta Samina. Wie nähert sie sich denn dieser Geschichte?
Was mir gut gefällt, ist, man könnte das wahnsinnig dramatisch erzählen, man könnte die Gewalt explizit zeigen, man könnte zeigen, dass die Mafia allmächtig ist, aber sie macht es auf eine sehr subtile Art und Weise und das ist so eine langsame Emanzipationsgeschichte. Da steht wirklich diese junge Frau im Mittelgrund und auch ihre Familie. Man sieht eben, wie der Druck immer größer wird. Also zum Beispiel gibt es eine herrliche Szene, wo sie nachts baden gehen, weil tagsüber können sie sich das nicht mehr leisten, weil sie sich gewehrt haben, praktisch schon so mehr oder weniger wie die Ausgestoßenen. Das ist also gut inszeniert, übrigens auch sehr feinfühlig gespielt und der Regisseurin gelingt es dann eben einfach, diese bedrohliche Atmosphäre klar zu machen, auch wie allmächtig damals eben Männergesellschaften waren. Auch die Kirche unterstützt hier ausnahmslos den Täter. Mhm. Und dann ist es eben doch ein gut beobachteter Film, der einen wirklich berührt, auch beschäftigt, aber der nie eben sowas Manipulatives hat, was ja leicht gewesen wäre. Also sehr sehenswert.
Prima Donna, das Mädchen von morgen von Marta Samina. Eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Genre bedient der Hollywood-Film Der Agent. Wer ist denn dieser CIA-Mann, Herr Taschmann, der da als Analyst arbeitet und plötzlich einen Rachefeldzug startet?
Ja, das ist der von Rami Malek gespielte Charlie. Der arbeitet so im Keller von Langley, von der CIA, ist da so Analyst, muss immer mit irgendwelche Daten analysieren. Dann trifft er da natürlich virtuell so einen geheimnisvollen Whistleblower, der ihm kompromittierende Daten zu sehr fragwürdigen Geheimoperationen der CIA verrät. Und dann wird er plötzlich nach oben gebeten von seinen Bossen. Und jetzt hören wir mal, warum.
Ihre Frau wurde ermordet. Ihre Arbeit ist sehr wichtig für uns.
Lassen Sie uns die Sache regeln.
Ich will eine Spezialausbildung, Bargeld und eine neue Identität.
Haben Sie den Verstand verloren?
Ich will die Leute, die meine Frau ermordet haben, finden und töten.
Sie könnten nicht mal eine 90-jährige Nonne im Armdrücken besiegen.
Soweit also dieser Ausschnitt. Herr Taschmann, der Regisseur James Horse hat bei der Spionage-Kultserie Slow Horses mit Gary Oldman Regie geführt. Kann er denn diesem Genre-Kino jetzt neue Facetten hinzufügen?
Wie ich finde, leider viel zu wenig. Er hat auch diesen sehr schönen Film One Note mit Anthony Hopkins im vorigen Jahr beispielsweise gemacht. Und hier ist eigentlich der Beweis mal wieder erstellt. Er ist ja ein britischer Regisseur, der in Großbritannien sehr erfolgreich ist, dass wenn du dann nach Hollywood gehst, bist du einfach nur noch jemand, der auszuführen hat, was dann der Star möchte. Dann bist du nur noch so ein Handwerker. Und der Star des Films, das ist eben auch der Produzent Rami Malek, der eben seine Figur Charlie auch so ein bisschen autistisch anlegt. Das ist eben der unterschätzte Technikfilm. Wir haben es ja gehört, er könnte nicht mal eine 90-jährige Nonne besiegen und dann natürlich über sich hinaus wirkt, weil er dieses technische Wissen hat und dann wunderbare Bomben basteln kann und seinen Rachefeldzug da sehr erfolgreich startet. Das ist so ein bisschen James Bond dabei, ein bisschen Ethan Hunt dabei, ein bisschen Jason Bourne dabei. Aber die Action steht jetzt nicht so im Vordergrund. Am Ende ist man irgendwie nicht so wirklich überzeugt davon, weil richtig politisch ist das nicht, auch wenn es um die CIA und Spionage und solche Geschichten geht. Diese Terroristen sind Allerweltstouristen, die da die Frau umgebracht haben. Mhm. Insofern ist es so ein Instant-Movie, also fast wie Fast Food. Man kann das gut gucken. Es ist sehr solide, aber da bleibt leider nicht sehr viel hängen.
Also auch ganz klare Ansage, Aussage dazu. Der Amateur von James Horse. Zwei neue Filme ab morgen in den Kinos. Vielen Dank, Jörg Taschmann.
Gerne.
In diesen Wochen gedenken wir der Befreiung der Konzentrationslager vor 80 Jahren und erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine internationale Konferenz in Berlin diskutiert noch bis morgen über das lange Kriegsende in Europa, Erfahrung, Erinnerung und Instrumentalisierung. Und dabei werden auch hochaktuelle Fragen diskutiert, wie zum Beispiel der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Erinnerungen an das Kriegsende verändert. Eine der Fragen, mit denen sich die Historiker beschäftigen. Claudia van Laak.
Es dauerte lange, bis die Bundesrepublik Deutschland den 8. Mai als Tag der Befreiung würdigte. Es war Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der den Begriff 1984 prägte. In der DDR hieß der 8. bzw. der 9. Mai schon länger Tag der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus. Die These des Potsdamer Militärhistorikers John Zimmermann auf der Tagung der Stiftung Aufarbeitung lautet allerdings, Deutschland sei nicht vom Nationalsozialismus befreit worden.
Befreit wurde 1945 Deutschland und die Welt vom NS-Regime. Ob wir auch vom Nationalsozialismus befreit worden sind, ist eher fraglich. Hier muss man dann in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland schauen und feststellen, wie viel Nationalsozialismus steckt noch, insbesondere in der westdeutschen, aber auch in Teilen in der ostdeutschen Gesellschaft, in den Kriegsfolgengenerationen.
Eine ganze Menge, so John Zimmermann. Er erinnert an die Debatte um die Wehrmachtsausstellung. Die falsche Erzählung über die bösen Nazis und die gute Wehrmacht hätte sich jahrzehntelang gehalten. Der 80. Jahrestag des Kriegsendes biete jetzt die Gelegenheit, so der Bundeswehroberst,
dass wir diesen aus meiner Sicht Fehler korrigieren müssen, dass wir differenzierter diskutieren müssen, dass wir uns klar machen müssen, welche Versäumnisse sich auch, ich rede jetzt über die westdeutsche Gesellschaft, in der ich sozialisiert worden bin, groß geworden bin, welche Versäumnisse diese westdeutsche Gesellschaft sich hat zu Schulden kommen lassen und sie heute in großer Breite, aber eben auch in großer Tiefe und vielleicht auch mit dem Abstand der zweiten, dritten Generation nach dem Kriegsende neu auszuhandeln.
Auch die Ukraine handelt neu aus, wie sie an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnern will. 6 Millionen Ukrainer kämpften an der Seite von Russen, Bielorussen und anderen in der Roten Armee. Auch sie befreiten Deutschland vom NS-Regime. Die ukrainische Historikerin Bozena Kozakiewicz.
Das, was auch Zelensky seit 2022 immer wieder gemacht hat in seinen Reden, diese ganze Symbolik, die er benutzt hat, ist irgendwie diesen Sieg im Zweiten Weltkrieg, den sowjetischen Sieg, auch für die Ukraine zu nehmen. Weil das ist auch so ein bisschen etwas gegen die russische Propaganda zu setzen. Die sagen, wir haben gewonnen.
Die Sowjetunion feierte den 9. Mai als Tag der Befreiung. Russland setzte diese Tradition fort. Nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 entschied sich die Ukraine für ein anderes Datum. Seitdem wird dort, wie im Westen, am 8. Mai an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Kämpften Russen und Ukrainer im Zweiten Weltkrieg an einer Seite gegen Nazi-Deutschland, sind jetzt Deutschland und die Ukraine verbündet gegen Russland. Für die ganz alten Leute sei das manchmal verwirrend, erzählt die ukrainische Historikerin Bozena Kozakiewicz. Ihr 92-jähriger Großvater musste als Kind die Besatzung durch Nazi-Deutschland erleben. Als vor 3 Jahren die russische Invasion begann, verwechselte er die neuen Feinde mit den alten.
Und bei den älteren Menschen passiert es öfters, dass sie dann sagen, statt Russen sind, also so umgangssprachlich, sagen sie dann, die Deutschen waren da. Dann korrigieren sie sich direkt, macht mein Opa auch. Aber anscheinend da überschneiden sich diese Erinnerungen. Aber das ist nichts Neues, also wenn wir über Traumaerfahrungen und Gewalterfahrungen sprechen.
Die Ukrainer gehörten im Zweiten Weltkrieg zu den Befreiern, waren aber nicht nur Kämpfer für das Gute. Die Historikerin Kozakiewicz nennt die Kollaboration mit den Nazis und die Massaker durch die ukrainische aufständische Armee an der polnischen Bevölkerung in Wolhynien. Da gäbe es noch einiges aufzuarbeiten.
Es ist leider aber so schwierig, in Zeiten zu tun, wo man gerade einer Aggression ausgesetzt wird. Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung kann jetzt sich mit diesen Themen nicht wirklich beschäftigen, weil sie sind mit Überleben beschäftigt.
Die Historikerin Božena Kozakevic im Beitrag von Claudia van Lack. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Echo vom Eierstock heißt der erste feministische Jodelchor, den Kaya Scheruga in der Wochenzeitung Der Freitag vorstellt. Der Chor singt unter dem Motto, wer jodelt, muss nicht konservativ sein. Und das hat Folgen für viele alte Jodellieder, die laut Scheruga ein idyllisches Leben porträtierten, umgeben von unberührter Natur und überwacht von einem gütigen Gott, in dem die Männer das Sagen haben und die Frauen entweder als naive Mädchen, aufopferungsvolle Mütter oder nörgelnde Ehefrauen dargestellt werden. Eben damit hat Echo vom Eierstock Schluss gemacht und das Liedgut feministisch umgedichtet. Echo vom Eierstock, so Scheruga, ist das wohl prominenteste Beispiel für eine starke Veränderung in der schweizerischen Jodelszene, aber nicht das einzige. Im vergangenen Jahr wurde mit Männertreu der erste Jodlerclub für homosexuelle Männer gegründet. Sein Motto, where gays jodeln. Nun, wir haben von diesem Ding nichts gewusst und genauso wenig von dem, was die Wochenzeitung Die Zeit Unsels Geheimnis nennt. Worum es sich dabei handelt, erklärt Alexander Kammern. Siegfried Unselt, der legendäre Surkamp-Verleger, war Mitglied der NSDAP. Ob jemand außer ihm selbst jemals davon wusste, bleibt eine offene Frage. Öffentlich bekannt war es nicht. Im vergangenen Jahr feierte man noch den 100. Geburtstag des 2002 verstorbenen Unselt, der mit seinem Verlag, den er seit 1959 bis zu seinem Tod leitete, das kulturelle Nachkriegsdeutschland geprägt hat wie kaum jemand sonst. Und jetzt diese Neuigkeit aus seinem Leben. Unselt selbst hat darüber öffentlich nie gesprochen. Die Entdeckung berührt die Grundfesten, auf denen das Land seit Jahrzehnten intellektuell und moralisch agiert. Sie ist als solches nur vergleichbar mit dem späten, dabei natürlich anders gelagerten Waffen-SS-Bekenntnis des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass von 2006. Der Historiker Thomas Gruber, der das NSDAP-Dokument von Siegfried Unselt im Bundesarchiv gefunden hat, betont, ebenfalls in der Zeit. Sicherlich wird man in die Bewertung solcher Entdeckungen einbeziehen, ob jenseits der bloßen Parteimitgliedschaft weitere kompromittierende Punkte, geschweige denn Verbrechen, vorlagen und ob Betroffene wie Siegfried Unselt nach dem Krieg am Aufbau der modernen Bundesrepublik aktiv mitarbeiteten oder sich ihr verweigerten. Diese Maßstäbe sollten dann aber in gleicher Weise an liberale Intellektuelle wie konservative Richter, Professoren und Politiker angelegt werden, die ungeachtet ihrer Vergangenheit an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mitwirkten. Umgekehrt sollte vermutlich zukünftig bei Biografien, die die Jahre von 1933 bis 1945 betreffen, die NSDAP-Abfrage im Bundesarchiv zum Standard gehören. Thomas Gruber in der Zeit. Wenden wir uns den Vereinigten Staaten zu, nicht aber Donald Trump, wie Sie berechtigterweise vermuten könnten. Unter dem Titel »Die Vergangenheit ist immer jetzt« feiert Gerrit Bartels im Berliner Tagesspiegel F. Scott Fitzgeralds Roman »The Great Gatsby«, der vor 100 Jahren erschienen ist. Besonders gut gefallen uns an Bartels Artikel die vielen Romanzitate, etwa dieses, in dem der Ich-Erzähler Nick Carraway den großen Gatsby porträtiert. Jede Nacht erweiterte er das Webmuster seiner Hirngespinste, bis Müdigkeit die lebhaft ausgemalten Szenerien in die Arme des Vergessens schloss. Eine Weile dienten ihm diese Träumereien als Ventil für seine Einbildungskraft, waren ein zufriedenstellender Hinweis auf die Unwirklichkeit der Wirklichkeit, ein Versprechen, dass der Fels der Welt sicher auf dem Flügel einer Fee ruhte. Oh ja, dass der Fels der Welt sicher auf dem Flügel einer Fee ruhte, das ist der Sound des großen Fitzgerald. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schlägt der Anglist Horst H. Kruse unter dem Titel »Die magische Formel eines amerikanischen Klassikers« eine Brücke zwischen Gatsby und J.D. Salingers »Der Fänger im Roggen« und zwar allein anhand der Anredeformel »Old Sport«, die es beiden Autoren angetan hatte. Ein toller FAZ-Artikel, der sich allerdings erkennbar an Liebhaber und Spezialisten richtet. An alle richtet sich unser Abschiedsgruß. Tschüss und auf bald.
Arno Orzesek mit seinem Blick in die Feuilletons. Und das war's. Unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.